Okay, noch ein paar Sätze über die sechs. Über die sechs Tugendregeln der Bodhisattvas. Ich finde es so schön, dieses Bodhisattvas geben niemals auf. Also, das gehört ja jetzt, aber das gehört in die Geduld, ja? Hat man eben schon dieses. Ich denke dann manchmal, weißt du, ich habe Yogaschüler, die sind seit 15 Jahren bei mir. Und wenn ich dann sehe, dass der nach 14 Jahren immer noch zum Schulterstand einfach den Kopf auf das Kissen und die Schultern an den Boden tut, also wirklich so grobe Fehler macht, ne? Wo ich mich seit Jahren schon frage, was macht dieser Mensch in meinen Kursen? Und ich finde keine Antwort. Dann merke ich Geduld. Und dann merke ich nicht nur Geduld, sondern dann denke ich immer, Bodhisattvas geben niemals auf. Sie geben nicht auf. Die Leute kommen, die Leute stellen blöde Fragen, die Kinder sind immer maulig, die Kinder sind immer quer, die Kinder entwickeln sich nicht so, wie wir das gerne hätten und überhaupt. Und trotzdem lässt du die Menschen nicht, du gibst die Menschen nicht auf. Du gibst die Menschen nicht auf. Es gibt Menschen, die haben wir um uns, wir können sie nicht ertragen. Also es waren vorzugsweise eben in der Gleichmutspraxis, die ihr so auf der rechten Seite stehen hattet. Nicht die auf der linken, sondern ne, wo man echt ein Problem. Und das ist aber, deswegen gibt man die nicht auf. Die, ja dann, als Bodhisattva gibt man die nicht auf. Da kann man irgendwie einen Modus finden und sagt, okay, man sieht sich einfach nur einmal im Jahr oder schreibt einmal im Jahr eine Mail oder so. Aber trotzdem nimmt man sie in seine Gebete mit rein. Und trotzdem nimmt man sie auf die Liste, die Widmungsliste. Mögen alle Menschen glücklich sein und führt die mit auf. Und wir geben sie nicht auf. Das finde ich irgendwie so einen schönen Gedanken. Immer wenn ich mit jemandem Schwierigkeiten habe, den aber trotzdem noch so im, ne, oder die Leute einfach so im inneren Areal zu halten. Auch zu wissen, gut, auch wenn der nach 15 Jahren immer noch so grobe Fehler macht im Yoga, dass ich mich wirklich frage, was, wie hört der eigentlich zu? Was realisiert dieser Körper? Dann hinzugehen und sagen, darf ich dir das mal eben zeigen, wie das geht mit dem Schulterstand? Ich demonstriere es dir nochmal. 15 Jahre! Ich gebe dir nochmal eben eine Einführung, damit du dir auch nicht wehtust, ne? Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Und ihr Mütter werdet wissen, wovon ich rede. Ich denke gerade bei Kindern. Kinder, 14 Jahre, wenn die 14 sind, 15 sind, 16, deine sind kurz vor der Tür, ne? Ein, zwei Jahren sind die so weit, in 2 Jahren. Mhm. Dann denk an den Bodhisattva-Spruch. Verstehen, dass Konzepte Konzepte sind. Paramita Nummer 1, Großzügigkeit. Wir hatten das im Hinayana schon, das einfach auf der Basis, dass eigentlich Großzügigkeit, Dana Paramita, dass Großzügigkeit eigentlich eine spirituelle Praxis ist, um nicht nur das Loslassen zu üben, sondern, ich meine, das ganze Indien hat, also der ganze Orden vom Buddha hat damals so funktioniert. Die haben ja alle von der Großzügigkeit der Laien gelebt. Die haben alle von der Großzügigkeit der Könige, der Fürsten und der Dorfbevölkerung und der normalen Menschen gelebt. Sonst hätten die sich ja gar nicht ernähren können. Es hat einfach einen ganz anderen Stellenwert. Aber es ist jetzt nicht nur, dass man die Bettelschale mit Reis voll macht, sondern Großzügigkeit heißt Großzügigkeit von Trost. Ich schenke dir meine Zeit. Wir sagen es ja auch, ne? Ich schenke dir meine Zeit. Darf ich ein bisschen von deiner Zeit beanspruchen? Würdest du mir ein bisschen Zeit schenken? Würdest du mir ein bisschen Aufmerksamkeit schenken? Ich schenke dir jetzt einfach mal 2 Stunden meine ungebrochene Aufmerksamkeit. Wow, wie heilsam. Ach, wie schön. Das Schenken von Dharma, von Belehrungen, wenn man sie verstanden hat, wenn andere Leute ausdrücklich darum fragen. Und wenn wir das Gefühl haben, sie sind in dem Moment und in dem Kontext auch richtig angebracht. Und natürlich auch einfach jede Form von materieller Großzügigkeit. Großzügigkeit von Vertrauen. Ich schenke dir mein volles Vertrauen. Ich tue alles, damit es dir gut geht. Das sind große Güter. Gerade Aufmerksamkeit. In einem familiären Kontext vielleicht noch irgendwie relativ normal, aber in einem, in einem außerfamiliären Kontext, wie sagt der Ayakema immer so schön, ihr braucht überhaupt keine Angst zu haben, dass euch irgendjemand was antun will. Sie sind alle viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und eigentlich, wenn wir jemanden begegnen, sind wir alle eher so gestrickt, dass wir gern die Aufmerksamkeit des anderen hätten, als dass wir vom Impuls heraus die Aufmerksamkeit geben. Oft ist es so. Aber spannend zu merken, wie bin ich da persönlich gerade gestrickt. Und manchmal ändert sich das auch so ein bisschen von Situation zu Situation. Zuhören können. Zuhören können. Ethik. Zweiter Punkt. Ethik hatten wir eben schon. Die fünf Silas. Im Grunde. Ganz kurz. Gutes tun, Böses vermeiden. Eigentlich relativ schlicht. Gutes tun, Böses vermeiden, verstehe dich selbst in dem ganzen Zwischenreich. Das dritte, die Geduld. Das vierte, die Ausdauer. Geduld habe ich ja eben schon, ne? Die Ausdauer. Ausdauer heißt einfach Energie haben. Energie zur Verfügung haben. Und wie entsteht Energie? Energie entsteht durch Freude. Freude am heilsamen Tun. Und deswegen mag ich es ja doch, wenn die Meditation angenehm ist. Auch wenn es nicht darum geht, angenehme Gefühle zu haben in der Meditation, das ist der Einsichtsaspekt. Aber wenn ich immer wieder mal das Heilsame einer dieser Vertiefungen merke und merke, wie tief mich das regeneriert und nährt, ist die Anziehungskraft meines Kissens zu Hause wesentlich höher. Ja? Als wenn ich nur merke, wie es mir gerade geht und ich irgendwie wochenlang nur mit meiner Rastlosigkeit und meinem Trotz und meinem Rebellischsein und dies und das und jenes auf dem Kissen bin, dann verliert das Kissen so ein bisschen an Anziehungskraft. Deswegen ist die Motivation von Retreat sehr groß oder so ein Schub, auch wie hier an diesem Wochenende, weil das sehr motiviert, weil man A, viel sitzt und B, sehr inspiriert wird. Und C, durch das vermehrte Sitzen einfach auch tiefer reinkommt. Das heißt, da auch mal in Ruhezustände reinkommt, die du relativ schwer erreichst, wenn du nur zu Hause für dich jeden Tag eine halbe Stunde was machst. Sondern wir sind hier anderthalb Tage. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir über die Zeit, 4-5 Stunden sitzen wir. 6 Stunden vielleicht, über die Zeit verteilt, 5. Das macht einfach was und du kriegst da einfach nochmal eher so für ein Gespür für diese nährende Qualität, die einfach so in der Stille entsteht. Das heißt nicht jetzt so ein Junkie zu sein und das Kissen zu verlassen, nur weil es gerade nicht in die Vertiefungen führt, in die meditativen Sammlungszustände führt. Aber die Sammlungszustände sind A, sehr nahrhaft für den Geist und sie sind B, einfach doch auch total anziehend. Weil im Grunde ist es ja das, wonach wir uns sehnen. Und dann gibt es nämlich auch wieder die Energie. Dann gibt es auch wieder die Ausdauer. Ne? Es ist so eine Mischung. Und dann nimmst du auch mal wieder 3 frustrierende Sitzungen von rastlosem, ich kann es mir überhaupt nicht leisten zu sitzen. Was mache ich hier für einen Quatsch? So die Sitzungen, wo man dann eigentlich sich echt am Kissen festschnallt, damit man nicht aufspringt und direkt an den Rechner rennt oder direkt in die Küche rennt oder direkt irgendwo hinrennt, um wahnsinnig wichtige Dinge zu erledigen. Ja, Ausdauer. Es gibt übrigens, das ist ja eine der sehr populären, bei uns sehr populären Formen von Trägheit. Tibeter sagen, eine Form von Trägheit ist übertriebenes Beschäftigtsein mit unwesentlichen Dingen. Das finde ich immer sehr schön. Jetzt, wenn wir da mal gucken, dann... Aber ich meine, wir sind Yogis, wir haben alle, wir kennen das alle mit der Ausdauer. Ne? Was soll man dazu sagen? Das heißt, wenn wir schlau sind als Yogis, dann wissen wir auch, dass man nicht jeden Tag und immer nur Stehhaltung oder diese oder jene Programme macht, sondern dass es die Ausdauer erhöht, wenn du einfach ein wohlkomponiertes Konzept über die Woche verteilt übst. Und wenn das einfach durch eine Phase die regenerativen Stellungen sind, weil sie dir einfach wieder Kraft geben und du hängst dich nur über die Kissen oder in Viparita Karani oder so, dann bleibt auch einfach die Freude an der Matte. Isabel kam neulich auf mich zu, die vertritt ja auch manchmal meine Kurse, sagt sie, Minka, ich bin irgendwie so krank gewesen, ich war erkältet. Und dann habe ich irgendwie gestern das erste Mal, die übt jeden Tag, jeden Morgen 1,5 Stunden. Und dann habe ich gestern das erste Mal wieder begonnen zu üben. Ich hatte 10 Tage nicht geübt, das fehlte mir so. Und habe mit Stehhaltung wieder angefangen, weil das ist ja die Basis. Ich bin ja fast zusammengebrochen. Ich sage, Isabel, okay, jetzt muss eine Yoga-Lehrausbildung her, das geht nicht. Also wenn die kundigen Leute so, ne? Und dann verliert man natürlich auch die Inspiration am Üben. Dann verlierst du auch die Lust am Üben, wenn du so übst. Wenn du dann aber einfach Sachen übst, die dich wirklich nähren, dann bleibt man am Ball. Das finde ich für die Ausdauer sehr förderlich. Das heißt bei mir zum Beispiel, und jetzt konkret auf die Praxis, wenn ich merke, ich habe nicht die Sammlung und ich habe nicht die Ruhe, um mich in diese stille Meditation zu begeben. Und mir ist auch zum Beispiel die komplette Tara-Praxis einfach zu viel. Mir das alles vorzustellen und durchzusingen, ist mir oft auch zu anstrengend. Aber ich dümpel dann im offenen Gewahrsein nur rum. Dann habe ich zum Beispiel die Variation, wo ich dann gerne einfach Mantra rezitiere. Und eigentlich dann das Mantra als Meditationsobjekt nehme. Und dann habe ich dann so im Herzen das A und dann das Gati Gati Pagati oder ich summe das innerlich. Oder das Tara-Mantra, da mache ich gar nicht, also bei der Tara-Mantra, bei der Tara-Praxis, du kannst das auch ganz schnell machen. Die Tara kommt, Zuflucht zu Buddha Dharma Sangha, das ist echt der Quickie. Das ist der Einstieg, Motivation, Licht strahlt, reinigt, macht alles frisch, Licht geht weiter zu allen, die es brauchen, die es nötig haben. Licht kommt von oben, Licht geht nach unten, kommt rein, geht raus, fertig. Sitzen bleiben in der Mitte. A. Offenes Gewahrsein. Widmung mögen alle Wesen glücklich sein und tschüss. So kann man üben, wenn man verschlafen hat. So kann man üben. Dann, also das merke ich dann zum Beispiel für mich, dann hat die Praxis so, dann bildet so eine Gottheitenpraxis, das ist dann wie so ein Container. Weißt du? Und bei mir ist so ein Container so eine Hilfe, wenn ich merke, ich bin zu wuschig oder zu abgeschrackelt oder zu abgespannt, um mich containerlos ins offene Gewahrsein zu setzen. Ich bin da nur am Dümpeln und am Dösen und am Zusammensacken und am Rumträumen. Ne? Das kennt ihr ja auch. Du kommst nicht in die Präzision. Das passiert auch oft, wenn man beim Sitzen wieder aus dem Rhythmus gefallen ist und man nicht in das regelmäßige Sitzen reinkommt. Ne? Dann wird der Geist ja sehr schnell wieder ein bisschen gröber und da muss man den erst wieder so ein bisschen einsammeln. Also von daher ist es schon sehr kräftesparend, wenn ihr es hinkriegt, eine konstante Praxis aufzubauen, die dann aber auch gerne durchaus unterschiedlich aussehen kann. Also wenn ich irgendwie verträumt und dümpelig bin, dass ich merke, offenes Gewahrsein klappt nicht, komplett grüne Tara-Praxis oder Chö-Praxis schon mal gar nicht. Und Dentox, ich mache ja noch andere Praxis, die werden dann ja immer komplexer und immer Umfall. Geht ja schon mal gar nicht. Ja? Dann mache ich sowas mit der grünen Tara oder mit der Plätschner Paramita. Ganz unkompliziert. Ja. Dazu gehört Zuflucht, Anrufung und Respekt, Gaben an die Gottheit. Also einfach, Gaben ist erstmal Respekt an die Gottheit. Tara ist eine Reinigungspraxis. Prajna Paramita ist eine, ist die höchste. Es gibt nichts Höheres als Prajna Paramita. Dann singt die Gottheit in mich. Ich habe die Keimsilbe, ich habe das Bija-Mantra, ich habe das im Herzen. Da heraus das Mantra. Und wenn mir das selbst zu anstrengend ist, und das hatte die Renu Lima eingeführt, das fand ich genial, dann stelle ich mir vor, die Praxis passiert von ganz alleine. Von ganz alleine taucht die Tara auf, ich muss da gar nichts zu tun. Von ganz alleine reinigt die mich, von ganz alleine, oder Prajna Paramita, von ganz alleine singt die in mich rein. Ich bin da völlig passiv, die singt in mein Herz, die verdichtet sich, das Mantra, also das fand ich nochmal so einen ganz verblüffenden, ganz kleinen Unterschied, weil ich dann auch immer so ein Bemühen habe, ich muss die Tara erzeugen, ne? Wir hatten das eben, alles müssen wir machen, ne? Nicht, dass sie aus dem Raum da wirklich... Und dann kam die Renu Lima um die Ecke und sagte, alles, was du tust in der Meditation, passiert von selbst. Du musst das gar nicht tun. Du schiebst einfach nur den Prozess an, indem du dich dazu entscheidest, ich mache jetzt diese Praxis und dann geschieht das. A, B, C. Wow. Das fand ich super entlastend und entspannend. Und dann kann ich mich nämlich hinsetzen und das klappt. Dann kannst du nämlich zum Beispiel eine Gottheitenpraxis machen und bist aber trotzdem in diesem offenen Gewahrsein. Weil du jetzt nicht ausschließlich diese Mantra-Rezitation machst. Und das ist dann das, wo dann so diese Gottheitenpraxis so zum Container wird. Also dann kriegt einfach dieses offene Gewahrsein, dieses Realisieren von alles existiert und eigentlich existiert es auch nicht, das kriegt dann wie so ein Container. Das ist das, was ich ganz, also was ich persönlich ganz gerne mag. Wo ich häufig meditiere, wo ich quasi häufig mit meditiere, ist recht, wenn ich unmotiviert bin oder zu wenig Energie habe, um. Will einfach nur ganz kurz sagen, guckt, was klappt. Spielt ein bisschen mit dem und probiert aus, was funktioniert. Auch in unterschiedlichen Zuständen. Wir brauchen zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Sachen. Und da müsst ihr irgendwie so ein bisschen... Ne? Wenn ihr jetzt nur meint, offenes Gewahrsein und irgendwie eine halbe Stunde auf den Atem, dann kann das sein, dass das Kissen euch monatelang nicht sieht. Das wäre schade. Und dann setzt ihr euch einfach manchmal nur hin und macht irgendwie 5 Minuten oder 21. Ne? Es gibt ja 108 Mantren, sind ja so eine Größe. 21 Mantren, 7 Mantren, 3 Mantra, 3, 1. 1, 3, 7, 21, 108. Man sagt, okay, heute sitze ich nicht, aber ich... singe 21 Mal das Gati Gati. Ist Praxis. Reicht. Ist ein bisschen tricky, um in der Kontinuität zu bleiben. Weil sie ja immer wieder diese Kontinuität an allererste Stelle stellen, an allererste und immer wieder sagen, es läuft nicht ohne Kontinuität, muss man einfach eine Mischung finden, mit der Kontinuität möglich ist. So.
Und dann laut singen oder
unterlaut? Unterschiedlich, also ich meine, laut singen gibt Energie. Vielleicht merkt ihr das ja auch morgen, also was wir jetzt, das macht einfach, ist schön, ne?
Laut mitsingen.
Laut, ich liebe das sehr. Manchmal, dann im Tibetischen, wenn die viel rezitieren, bewegen die nur die Lippen. Dann sind die mit ihrer Mala zugange. Dann sind die so mit so einem geflüsterten, dann machen sie ihre Mantren und kurbeln das mit der Mala ab. Ne? Meine Erfahrung ist, wenn ich das irgendwie laut mache oder mit den Lippen mache, ist es sehr viel stärker, wenn ich es nur in der Vorstellung mache, flaut es schnell ab. Und am meisten Kraft gibt es mir, also ich habe, wenn ich Energie brauche, dann richtig singen und danach ins offene Gewahrsein. Alle Meditationspraktiken münden, wenn sie gut laufen, irgendwann im Herzsutra, in dem, dass man merkt, alle Konzepte sind nur Konzepte, die ändern sich wieder, die bleiben nicht so, nichts ist stabil, die Dinge sind so, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert. Aber trotzdem habe ich eine klare Ausrichtung. So, so ungefähr. Irgendwie so. Sammlung. Fünfter Punkt. Also das war jetzt zum Thema Ausdauer. Wie bleibe ich über Äonen auf dem Kissen, dem Kissen treu? Fünfter Punkt, Sammlung, Samadhi. Eine Sekunde Sammlung ist eine Sekunde ohne eigene Probleme.
Wieso dachtest du jetzt Samadhi? Jana ist ja im Yoga, das ist ein Unterschied bei Buddhismus nicht.
Die Dhyanas, das sind die 8 Vertiefungsstufen. Also Samadhi ist hier nicht Nirvana, ne? Im Yoga, bei Patanjali, ist es ja die letzte Stufe. Dharana Dhyana Samadhi. Mhm. Genau. Und von daher ist es da im Sinne von Erwachen oder ist es Dharana, Konzentration, Dhyana, der Zustand der Konzentration, ohne auf Meditationsobjekt fokussiert zu sein. Samadhi ist Erwachen bei Patanjali. Oder weiß jemand was anderes? Ja. Ja, finde ich auch. Wird für mich auch immer Erleuchtung. Ne? Hier ist es eigentlich, also hier ist, ja, Sammlung führt eigentlich in diesen hellen Zustand. Wenn wir viel Sammlung üben, wird das Leben heller. Und es wird leichter. Weil ein gesammelter Geist kann das Wichtige vom Unwichtigen scheiden, die Dinge nicht mehr so ernst und so verbissen sehen. Also ich sag mal, je mehr Sammlung wir aufgebaut haben, umso leichter wird's. Und das passiert sowohl in der Sammlung selbst, als auch, wenn wir hinterher aus der Meditation raus. Ich fand das immer in Zeiten, ich habe ja wieder angefangen, aber in Zeiten, als ich so viel gemalt habe, ne, diese großen Formate, ich fand das immer wieder verblüffend. Also das Gemeine an der Malerei ist ja, dass du so genau siehst. Du siehst die Zustände. Du siehst ja sofort auf dem Bild, wann du unkonzentriert bist oder wann ich irgendwie ein bisschen fahrig auf der Palette rumrühre oder nicht die Farbspannung so genau hinkriege oder so. Es ist ja sofort sichtbar. Und ich fand das immer einen unglaublichen Unterschied, ob ich vor dem Malen länger meditiert habe und geübt habe oder nicht. Und da ich ja auch von einer sehr ehrgeizigen Richtung komme und sehr perfektionistisch bin und da noch viel Kraft im Überschuss hatte und einfach total durchgeballert habe und tierisch viel gearbeitet habe, habe ich ganz oft dieses, ich bin eigentlich viel zu müde und brauche was anderes, ignoriert und habe trotzdem weitergearbeitet. Und am nächsten Tag war das irgendwie alles Quark. Konntest du eigentlich alles nochmal machen. Im Grunde alles nochmal machen. Hätte ich mir sparen können. Sehr sichtbar bei der Malerei. Und da auch immer zu sehen, hey Mädel, komplett gesammelt, komplett still in dir selber ruhend. Du brauchst nur ein Zehntel zu tun. Und das Ding hat viel mehr Strahlkraft. Und ich glaube, so ist es mit unserem Leben auch. Also ich meine, das ist ja das, wo es immer hingeht. Und das ist auch, das dann dem irgendwann zu vertrauen. Dass wir, also das ist ja auch so dieser Shift so zwischen den zwei Ufern, ne? dass ich aufhöre, darauf zu vertrauen, dass ich nur als Perfektionistin jemand bin. Sondern zu lernen, zu vertrauen, dass aus einem gesammelten Nichtstun heraus sehr viel Effektiveres erscheint. Ne? Da sind wir ja wieder bei diesen beiden Ufern. Aber diese beiden Ufer eigentlich immer und überall. So. Das ist oft eine Erfahrungssache. Ich fand es bei der Malerei sehr sichtbar. Fand ich manchmal schon unangenehm sichtbar. Es ist sehr entblößend. Ja. Und ich bin sicher, es passiert bei uns allen, und man sieht, man kriegt es oft nicht so mit, weil man nicht mit so einem sichtbaren Instrument unterwegs ist. Ne? Ja, und der sechste Punkt ist die Einsicht. Einsicht in Leerheit, Prajnaparamita, Verstehen von Leerheit. Von Leere und Form. Also Verstehen von Leerheit heißt immer Verstehen von Leere und Form. Heißt immer Verstehen von diesem Komplex. Die Dinge sind nicht so und doch sind sie so. Lotus Sutra, Lankavatara. Und im nächsten Mal werden wir uns um die Bodhisattva-Gelübde ein bisschen genauer angucken. Und ich denke auch diese ganzen meditativen Techniken nochmal vertiefen mit dem offenen Gewahrsein. Tonglen. Wenn ich mich traue, machen wir Tonglen im Hauptbahnhof. Ja, da muss ich erstmal selber mit der S-Bahn reinfahren. Das muss ich selber ausprobieren, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle.
Kannst du nur sagen, was Tonglen ist?
Ja, Tonglen ist das, was du an der anderen Person nicht magst, in dich hineinatmen und das wieder ausatmen und
Halt die Klasse.
in dir die Transformation von dem, was du nicht leiden kannst und was unheilsam und krankhaft ist, in dir und das Heilsame ausatmen. Das ist Tonglen.
Müssen wir Samstag den Hauptbahnhof rum, sonst vielleicht nicht Freunde machen.
Naja, wenn sich der
Samstag
Hauptbahnhof.
Nacht ein bisschen.
Was? 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 Was?
Oh, Samstag Nacht. Das ist für die Harten.
Samstagnacht.
Das ist schrecklich. Für die Harten.
Man kann ja irgendwie realistisch anfangen. Ich meine, man kann ja irgendwie echt das Bauchweh von der Paulina einatmen und ihr Freiheit von Bauchweh ausatmen. Weißt du, also das, was wirklich realistisch ist, was man macht. Und dann kann man so, wenn man das mal eine Weile macht, dann kann man so dahin gehen und das, was wir eben in der Person rechts von uns hatten, was uns eigentlich stört. Ne? Das kannst du
Also
super
die
im Unterricht.
Personen, die eine
Ja,
15 Jahre lang auf dem Sessel stehen.
genau. Ich atme, ja, atme dein ganzes Unverständnis ein. Wobei bei solchen Sachen sage ich mir dann immer, muss ich fairerweise sagen, wenn der nach 15 Jahren das immer noch nicht kapiert, habe ich Fehler gemacht in meinem Unterricht. Das ist mein Fehler. Es ist nicht der Fehler der Person. Entweder ist es Fahrlässigkeit oder wie auch immer, aber es ist mein Fehler. Ja, in jedem Fall. In erster Linie immer erstmal ja, leider.
Also wenn jemand so tun ist und überhaupt nichts mitkriegt, aber vielleicht autistische Züge hat und das dann direkt beim Rausgehen wieder vergessen hat, liegt es dann an dir?
Machen wir jetzt die Bodhisattva, oder machen wir sie nicht?
Ja, du, ich habe noch nicht gefilmt.
Nein, natürlich liegt das nicht an mir, aber die Person so klug anzusprechen, dass das Verständnis bei ihr wirklich geweckt, erreicht und auch richtig verankert wird. Ja? Sie an dem Punkt zu packen, dass sie das Asana einmal so gründlich lernt, dass das im Körper initialisiert wird und nicht nach 15 Jahren so wirklich grobe Fehler entstehen. Eben. Ja. Du, ich meine, das wäre dann ja, ich meine, das liegt dann ja auch quasi an uns, ist, wird diese Person wirklich ein Schüler oder eine Schülerin? Oder empfehlen wir sie freundlich wohin, wo wir auch das Gefühl haben,
Besser
dass sie
aufgehoben.
besser aufgehoben ist?
Das habe ich auch schon mal gemacht,
Ne?
dass wir das gesehen haben.
So. Also so gesehen, ja, es ist unser Handeln. Weil in dem Moment, wo wir Leute, wir nehmen ja nicht einfach wahllos Leute auf in den Kurs, sondern zumindest bleiben ja auch nur die, die passen.
Das ist immer so.
Ne? Das ist ja, die nicht passen, die bleiben ja gar nicht. Ja, eben, genau. Ja. Ja, damit bin ich eigentlich für heute mit dem, was ich zu sagen hätte. Bin ich durch? Habt ihr noch eine Frage? Ist noch irgendwas offen von dem ganzen offen Wochenende?
Wahr sein. Kannst du das nur mal ein bisschen näher? Heißt das einfach offen sein für alles, was da passiert? Oder offen? Tut mir so ein bisschen schwer mit dem Begriff.
Ja, ja. So.
Ja, ich glaube, da ist auch so die Gefahr, dass man sich dann vielleicht verliert und so dann doch so den Gedanken nachhängt. So, soll man immer wieder zurückgehen oder.
Okay, das sind Praxisfragen, schön. Du bist immer auf der sicheren Seite, wenn du ein Meditationsobjekt hast. Also die Daumenregel, sagt jetzt die Silvia nochmal, beim offenen Gewahrsein ist, du solltest so viel Konzentration aufgebaut haben, dass du in der Lage bist, eine Viertelstunde beim Meditationsobjekt zu sein und zu bleiben. Also wenn du eine Viertelstunde bei der Beobachtung des Atems bleiben kannst, dann hast du die Voraussetzungen, um dich im offenen Gewahrsein rumzutreiben, sage ich mal. Oder die sogenannte formlose, also es, formlose Meditation, genau.
Und dann bist du im offenen Gewahrsein. Und dann?
Das ist so süß. Und dann was?
Und dann nimmst du das wahr, was geschieht.
Und dann sitze ich mit allem, was im Innen und im Außen geschieht. Mhm. Und halte diesen, Zöltrim sagt dazu, Mix Awareness and Space, also mische Achtsamkeit und Raum, weil bei der Prajnaparamita-Meditation immer mit offenen Augen geübt wird und die Augen auch nicht auf den Boden gerichtet, sondern ein bisschen über die Horizontlinie. Also in dieser Meditation guckst du dann einfach ein kleines bisschen über die Horizontlinie, weil, so sagt sie, und das kann ich bestätigen, wenn man das macht, dann gibt es über den Blick eine Verbindung zum Herzen. So machst du dann quasi eine Connection vom Raum zum Herzen. Fand ich sehr erstaunlich, habe ich ausprobiert,
das
hat
ist
sich.
Auch eine gewisse Ausrichtung, die du dann hast. Also das ist anders, als wenn die Augen zu sind.
Ja. Ja, das ist eine Art von Ausrichtung von Richtung des Blickes. Von Richtung des Blickes. Wir richten ja auch den Blick, wenn wir die Augen, wie es im Zen praktiziert wird, viel im Zen, wenn wir die Augen so halb geöffnet haben und wir lassen die Augen so in der Luft ruhen, über dem Boden. Ist ja auch ein bisschen Ausrichtung. Dann sitzt du ja auch in der Meditation und justierst so ab und zu mal, weil du merkst, die Augen zoomen sich dann doch irgendwie zur Tasse hin. Und nach ein paar Minuten, ne, sind sie dann an der Tasse und dann stellst du sie wieder weich und lässt sie wieder in der Luft ruhen. Und dann ein bisschen später.
Das Gewahrsein nur mit geöffneten Augen, geht das auch mit geschlossenen?
Es geht auch mit geschlossenen Augen. Ich empfehle euch, das ist echt süß. Also es gibt zu diesem sogenannten offenen Gewahrsein, es gibt Trainingsprogramme, die nennen sich oft das Brüllen des Löwen, the Roaring Lion oder the Roaring Tiger, wo es um diese formlosen Meditationen geht, wo der Geist keine Stütze hat im Sinne eines Meditationsobjektes. Und dann sitzt du eigentlich mit all den Samskaras, die einfach kommen und gehen. Und merkst in dem, und diese Trainingsprogramme sind dann gestaffelt, du merkst die Wahrnehmung, so wie wir es heute Morgen mit dem Hören gemacht haben. Und du merkst, was hören? Die Ohren nehmen nur Klang. Das Ohr sagt nicht Rollkoffer, das Ohr sagt auch nicht Mülltonne, ne? Sondern du trainierst dann wirklich so diese Stufen immer genauer in ihrer Separierung auch wahrzunehmen, einfach damit du das übst, ne? Weil das ja, wir kriegen das ja nicht mit. Wir haben ja so wahnsinnig viele Sinneseindrücke, immer und jederzeit, die wir sofort zu einer Assoziation zusammenbauen und direkt mit Gedanken irgendwas benennen.
Also ohne Benennung. Ne? Du gehörst und versuchst, in diesem Hören zu bleiben.
Bei der Praxis ist es so, bleib bei dem, was zuerst da ist, nämlich bei dem reinen Klang ohne Benennen. Und ohne Benennen heißt auch nach Möglichkeit, also bei mir taucht dann eher ein Bild auf als ein Wort. Also ich sehe eher die Straßenbahn als auch kein Bild, ne? Ohne Benennen. Das war bei dieser Praxis zum Beispiel die Meditationsfokus. Ne? Im offenen Gewahrsein hast du dann unterschiedliche Meditations, je nach Thema, kannst du es auf die Ohren tun oder auf die Augen. Ohren haben, wie gesagt, immer Raumhaftigkeit. Oder aber du nimmst diese Dinge, die in deinem Geist auftauchen. Bemerkst sie, folgst ihnen eine Weile, lässt sie weiterziehen und gehst dann wieder in den Raum zurück, in dem alles geschieht. Also die Natur des Geistes, die drunterliegende Natur, wird gerade auch im Tibetischen häufig mit einer Raumhaftigkeit assoziiert und mit einer Strahlkraft, Licht und Raum. So. Und ich muss immer aufpassen, dass ich mich dann von diesem Konzept Raumhaftigkeit irgendwann auch wieder frei mache, ne? Weil ich die Assoziation, die macht mir einfach so Sinn. Weißt du, so fühlt sich das offene Gewahrsein an. Aus dem Nichtsraum heraus kommt da auf einmal ein 3D-Kino. Da bist du ja mitten im Film drin, in irgendeinem. Und dann treibt er wieder weiter. Und dann kommt so ein anderer. Und dann nimmt dich so ein anderer Impuls mit. Und das offene Gewahrsein, das hat dann quasi das sind ja dann die Samskaras und die Kleshas, die Trübungen, ja, und man lernt einfach, die Trübungen zu sehen und diese Bewegungen zu sehen, aber auch diese Natur des Geistes, also dieser Raumhaftigkeit und Klarheit und Sensibilität gleichzeitig gewahr zu sein. Das ist das, was die Zennis machen, wenn sie Ewigkeiten an die Wand gucken. Sitze mit allem, was geschieht.
Wenn ich jetzt ein Meditationsobjekt habe, wie den Atem zum Beispiel, passiert das trotzdem
darunter? Ja. Yes, ma'am.
Bei mir jedenfalls.
Ja, ja, ja.
Also, ja. Ist dann beides dann, dass ich dann im Anker.
Ja, genau. Ich sag mal, im Zweifelsfalle, ich meine, ihr lernt das ja auch unterscheiden. Ihr kriegt da ja auch ein Gespür für. Bin ich jetzt wirklich nur am Dösen und habe ich irgendwie echt nur, ist der Geist irgendwie völlig verkleistert? Und bin ich eigentlich zu grob, weil ich zu lange jetzt wieder nicht gesessen habe, dann fange sogar ich immer wieder mit der Beobachtung des Atems an. Oder wie gestern Morgen mit so einem Bodyscan. Wunderbar. Super. Und dann gibt es einfach Tage und vielleicht auch einfach nur, weil ich ausgeschlafen habe, wo ich einfach so viel Sammlung habe, dass dann diese Formlose möglich ist. Ne? Und Ayakema lehrte ja immer zu den Vertiefungen, zu den meditativen Vertiefungen. Du beginnst zum Beispiel mit der Beobachtung des Atems. Die habt ihr auch in dem Die Buddhisten lieben Listen und die acht Vertiefungen, lass es jetzt drin, die vier Jnana-Rupas und die vier A-Rupa-Jnanas, also die vier formvollen und die vier formlosen Vertiefungen, wo du mit dem Atem beginnst. Und dann entsteht auf einmal ein Gefühl von Zufriedenheit im Körper, von körperlichem Wohlbefinden, weil man entspannt. Und dann wechselst du das Meditationsobjekt. Und das empfehlen sie, dann bleibst du nicht länger beim Atem, sondern das nächste Meditationsobjekt ist dann das Gefühl von Zufriedenheit. Und von diesem Gefühl von Zufriedenheit, wenn du da eine Weile, wechselst du auf das Objekt des Friedens, der sich einstellt, der noch tieferen Ruhe sozusagen, eine Etage tiefer. Und dann wechselst du, wenn sich das einstellt, wechselst du auf das Glücksgefühl, das ganz in der Tiefe da herauskommt. Also du bleibst nicht sklavisch beim Atem, bei diesem ersten groben Einstiegsmeditationsobjekt. Das bleibst du auch nicht beim offenen Gewahrsein, sondern du wechselst immer in die tieferen Stufen. So kriegst du dann die Tiefe zustande. Do you know what I mean?
Mhm. Ja, angenehm, weil teilweise kann man ja auch, man soll bei einem Meditationsobjekt bleiben. Mhm. Mit
dem Atmen, ne? Das hatten wir schon mal darüber gesprochen.
Ja.
Halt auch irgendwann reicht es nicht oder es ist dann irgendwie so.
Ja, ja. Ja, aber ich meine, als Einstieg. Also weißt du, es ist vielleicht war. Es gibt Tage, Situationen und Momente. Und als ich vor 30 Jahren mit den Sachen angefangen habe, hatte ich das recht häufig. Ich setzte mich hin und wusste nicht, mache ich jetzt einen Bodyscan, mache ich jetzt eine Atembetrachtung, mache ich eine liebende Güte-Meditation. Und dann fange ich mit der einen Sache an und nach 5 Minuten habe ich keinen Bock und wechsle auf das andere. Das ist damit gemeint. Wenn, das ist für, also das ist kompletter Käse. Wenn du dich hinsetzt, fängst du mit einer Sache an. Entweder am Ende dieses Kurses sei dir in der Lage, baust du dir den Container einer Gottheitenpraxis, was immer sehr schön ist, da die Gottheiten an sich nochmal wieder eine eigene Energie haben und eine eigene Nahrung und eine eigene Angebundenheit. Oder aber du sagst, ich fange mit dem Atem an und dann wechselst du in die sich gut anfühlenden Vertiefungszustände als Meditationsobjekt. Und dann werden nämlich auch die Phänomene, die auftauchen, im Laufe der Zeit feiner. Also eigentlich ist dieser ganze Dharma ist irgendwie, wir ändern uns nicht, überhaupt nicht in unseren Strukturen, aber wir werden irgendwie immer transparenter. Und also so empfinde ich das und so wird es auch irgendwie beschrieben. Wir werden immer durchsichtiger, auch für uns selbst und transparenter. Ein Geist, der überhaupt nicht übt, der ist so verklebt. Der ist so verschlackt und verklebt und grob. Und wenn du viel praktizierst, dann das reinigt und das klärt und das verfeinert. Das ist das, was passiert. Ja, klar.
Ich hatte das gestern ja auch schon mal angefangen.
Ah, genau.
Geht das zu diesen Begrifflichkeiten, die bedingte Abhängigkeit? Ne? Da haben wir ja als Beispiel die 12 Nidanas. Ne, das fülle ich damit.
Mhm. Abhängiges Entstehen oder bedingtes Entstehen?
Bedingtes Entstehen.
Okay. Bedingte Abhängigkeit gibt es nicht. Abhängiges Entstehen oder bedingtes Entstehen? Entstehen in Abhängigkeit oder bedingtes Entstehen?
Okay. Dann hattest du aber doch dann andererseits auch als Beispiel. Was ich sehr anschaulich fand, eben das Blatt. Ne? Was alles hinter diesem Blatt steht.
Mhm.
Und dafür hattest du das auch benutzt. Ne? Und das meine ich.
Um die Leere zu beschreiben.
Das Entstehen.
Um bedingtes Entstehen zu beschreiben.
Das Entstehen zu beschreiben.
Hm? Bedingtes Entstehen und Leerheit. Also Buddha realisierte in der Erleuchtungsnacht das bedingte Entstehen. Er sagte, alles, was es gibt, existiert aufgrund von Bedingungen. Das war seine Erleuchtung. Und die Idee von der Leerheit, die ja sehr viel später entstand, basiert aber auf dieser Idee vom bedingten Entstehen. Deswegen wird bedingtes Entstehen und Leerheit oft auch zusammen genannt. Ne? Weil es doch sehr verwandt ist. Es gibt so viele Bedingungen, die dazu führen, dass ein Blatt Papier ein Blatt Papier ist, dass das einfach unser Wahrnehmungsvermögen sprengt. Wir können es nicht begreifen. Und dann fängt es an, dass sich das alles auflöst.
Und dann also bei den Konzepten ist beides klar. Nur ist beides, weil das eine sind ja diese 12 Nidanas. Das passt ja jetzt nicht auf diese Blattgeschichte.
Diese 12 Nidanas sind lediglich im Rahmen des samsarischen Rades, dieser Darstellung, das älteste und bekannteste Beispiel für bedingtes Entstehen.
Also das beides, bedingtes Entstehen.
Okay. 12 Nidanas sind einfach ein sehr anschauliches Beispiel, bezogen auf einen menschlichen Kreislauf. Oder auf einen Kreislauf eines Wesens, jetzt nicht von einem Blatt Papier. Ich muss mir mal die 12 Nidanas zu Hause mit einem Blatt Papier durchspielen. Ob das klappt. Ja. Ja, ist das okay? Ja. Okay. Jetzt noch ein bisschen singen. Ja.